ARD.
Den Big Bang würde es nicht geben, hat der Bundeskanzler diese Woche erneut gesagt. Also keinen Urknall in der deutschen Politik. Aber was heißt das? Nur Reformchen statt Reformen? Wir fragen heute die wichtigste Sozialdemokratin in der Regierung, denn sie ist die Frau mit dem größten Batzen Geld im Haushalt. Ist die SPD bereit für große Reformen, Frau Baas? Die Bundesarbeits- und Sozialministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Baas ist zu Gast. Und später in der Sendung der Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularik, und der Leiter des Hauptstadtbüros des Tagesspiegel, Daniel Friedrich Sturm. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen unserem Live-Publikum hier im Studio. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Baas.
Guten
Schön,
Abend.
Dass Sie da sind. Frau Baas, Sie sind jetzt seit ungefähr einem Jahr Parteivorsitzende und Ministerin. Und, das haben Sie diese Woche beim Ständerhaustreff der Rheinischen Post gesagt, für manche ein personifiziertes Feindbild. Was haben Sie damit gemeint?
Naja, damit habe ich natürlich gemeint, dass diese Geschichte, ich würde jede Reform blockieren, was ja nicht stimmt. Denn ich habe ja angefangen mit der Reform der Grundsicherung. Die Sozialstaatskommission ist eine Reform, die den Staat verändern wird. Also insofern bin ich das trotzdem, weil viele immer glauben, ich würde viele Dinge anhalten. Das mache ich aber auch mit Grund, warum ich viele Dinge auch diskutiere, aufhalte, wie auch immer.
Und wie äußert sich das? Dass Sie das Gefühl haben, Sie sind ein Feindbild für alle möglichen Leute geworden?
Na, das sind natürlich viele Hassmeldungen, die man bekommt. Ich hatte jetzt in Dortmund einen Bürgerdialog. Da hat die AfD vor der Tür demonstriert, weil sie auch diese Position, dass ich für eine vielfältige Gesellschaft stehe, für die Demokratie, eben auch als Feindbild für ihre Arbeit sieht. Und insofern merkt man das schon an vielen Kommentaren. Und Angriffen auch, übrigens auch als Frau, auch persönlich, was Äußeres angeht und so weiter, das hat schon sehr zugenommen.
Wie gehen Sie damit um?
Also man behauptet ja immer, wenn man auf diese Frage gefragt wird, dann das steckt man alles so weg, das steckt man nicht alles weg.
Stimmt
also
natürlich nicht. Ne?
Das stimmt nicht, man registriert das, aber auf der anderen Seite, man hat Verantwortung übernommen. Das ist alles irgendwie, wie ich sage, auch kein Kindergeburtstag, sondern es geht um ernste Themen und dann steht man auch im Feuer und das muss man dann im Zweifel auch aushalten. Aber der Druck ist schon groß und die Polarisierung ist einfach auch durch Social Media viel, viel größer geworden.
Ein berühmtes Beispiel, was viele Zuschauer kennen werden, ist der Arbeitgebertag 2025, wo Sie auf offener Bühne ausgelacht wurden von den, wie Sie sie nannten, anschließend Männern in Maßzügen. Kann es was damit zu tun haben, dass diese Männer in Maßanzügen, die Bärbel Baas, die eben nicht aus dieser Welt der Maßanzüge kommt, nicht so ernst nehmen? Haben Sie den Eindruck?
Das weiß ich nicht, aber das ist halt so, dass ich nicht einfach unisono 100% deren Forderungen übernehme, weil ich natürlich auch als Ministerin die Aufgabe habe, für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen, auch den Arbeitnehmerschutz aufrechtzuerhalten. Und im Moment stehen viele Forderungen im Raum, was Verlängerung der Arbeitszeiten angeht, was Kündigungsschutz angeht und so weiter. Und
also eine rein inhaltliche Ablehnung, meinen Sie?
Möglicherweise vielleicht, aber eine Kombination daraus, dass ich natürlich auch aus, sag mal, normalen Verhältnissen, wie viele Menschen die auch erlebt haben, komme und mich eben auch für diese Menschen einsetze, die keine großen Lobbygruppen haben, sondern ich setze mich für die Menschen ein, die auch eine Stimme in der Politik brauchen, die jetzt keinen großen Lobbyverband haben.
Sie sagen, Sie kommen aus Duisburg, sind die Tochter eines Busfahrers und einer Hausfrau, mussten sich mit 5 Geschwistern 2 Kinderzimmer teilen, haben Hauptabschluss gemacht, sich dann hochgearbeitet, überhaupt keine klassische Politikerkarriere. Fühlen Sie sich manchmal, sehen Sie sich manchmal in einer Außenseiterposition in diesem so klassischen Politikbetrieb, die sich auch ganz besonders beweisen muss?
Ja, ich empfinde das schon so. Auch vor allen Dingen werde ich immer reduziert auf diesen, sie hat ja nur einen Hauptschulabschluss. Also, dass ich 2 Ausbildungen gemacht habe, 2 Fortbildungen gemacht habe, das wird dann verschwiegen. Also es ist ja nicht so, dass ich, und dann wird man abgestempelt, als wäre ein Hauptschulabschluss nichts, womit man irgendwie in der Politik sein darf oder ein Unternehmen leiten darf. Ich war ja auch in der BKK, in der ich sag mal, lange gearbeitet habe, 19 Jahre, auch eine Führungskraft. Aber das wird dann so reduziert auf einen Schulabschluss, der übrigens nichts Schlechtes Schlechtes ist, weil es gibt heute immer noch viele, die einen Hauptschulabschluss machen und auch eine gute Karriere hinlegen können.
Bräuchte es mehr solche Politiker auch? Wir haben ja sehr viele Akademiker im Bundestag.
Ja, also manchmal würde ich mir schon wünschen, dass wir auch repräsentativer wären im Deutschen Bundestag. Also das ist ja schon fast eine Seltenheit, dass wir Abgeordnete haben, die aus normalen Arbeitsverhältnissen kommen. Aber die haben es aber auch schwer, sag mal, zu kandidieren, in den Bundestag zu gehen. Sag mal, wenn ich Kollegen habe, die Wechselschicht haben, die können halt auch den ganzen Politikbetrieb vor Ort gar nicht so mitmachen.
Aber wie ist denn das eigentlich im höchsten Gremium dieser Regierung, dem Koalitionsausschuss? Da sitzen Sie neben ausschließlich Akademikern. Denken Sie da auch manchmal, na, also euch würde ich auch mal Duisburg-Walsum zeigen?
Ja, manchmal würde ich sagen, kommt ihr mal in meine Stadt und dann reden wir noch mal genauer über das, was die Menschen bewegt. Das denke ich mir manchmal.
Aber wem denken
dann
Sie
auch,
denn das?
Nein, ich sag's dann auch. Ich meine, die Besonderheit ist ja auch, dass ich als einzige Frau da sitze. Das kommt ja noch dazu. Aber das ist schon so, dass wir manchmal sehr abstrakt über Dinge reden. Und deshalb, das ist, glaube ich, auch das Dilemma, dass viele Bürgerinnen und Bürger unsere Entscheidungen dann oft auch nicht verstehen, weil wir dann sehr an Fakten orientiert debattieren und die Menschen im Land den Eindruck haben, ihr erkennt meine Nöte und meine Lebenswelt gar nicht so richtig an. Und da denke ich mir dann manchmal, kommt doch mal ins Ruhrgebiet, weil da die Leute auch sehr direkt sind, auch oft wütend sind und dann auch vor mir stehen und sagen, warum macht ihr nicht das und das?
Sie sind auch stolz drauf, oder? Es gab ja schon andere, sage ich mal, berühmte Sozialdemokraten. Gerhard Schröder war so einer, der nach einem Kunden auch als Nachkriegskind noch jahrelang Finsterkitt essen musste, um dann aber als Bundeskanzler Brunello zu trinken und Brioni zu tagen. Sie sind aber die Bärbel aus Duisburg geblieben, oder?
Ja, ich wohne immer noch in meinem Mietshaus, wo ich schon vorher gelebt habe, immer noch im gleichen Viertel. Also ich bin auch gerne in meiner Heimat, wenn die Zeit es erlaubt. Ich bin natürlich jetzt viel mehr in Berlin eingebunden. Aber trotzdem bin ich immer wieder gerne in Duisburg.
Wie oft schaffen Sie das?
Also manchmal hänge ich 3 Wochen schon in Berlin fest, wenn verschiedene Gremiensitzungen sind, der Koalitionsausschuss tagt, Vorbereitungssitzungen nötig sind. Aber dann schaffe ich es dann doch mal für ein paar Tage auch nach Duisburg, nutze dann auch die Gelegenheit, Bürgergespräche zu führen, aber auch mich mit Freunden zu treffen. Auch das ist manchmal wichtig.
Kann es sein, dass Sie sich wohler fühlen in der Rolle der SPD-Chefin, die sich eben um ihre Leute in Duisburg kümmern kann und für die kämpfen kann, als in der Rolle der Ministerin, die ja Dinge tun muss, die ihr vielleicht nicht so viel Spaß machen?
Das kann man gar nicht so sagen, weil beides ist ja wichtig. Also ich habe ja als Arbeitsministerin auch die, wie man immer so schön sagt, die Brot- und Butterthemen der Sozialdemokratie, Arbeit und Soziales. Und wenn man dann in einer Position ist, politisch, wo man auch die Macht hat, was umzusetzen, also Parteivorsitzende zu sein, ist ja das eine, zu sagen, was ich maximal fordere als Partei, aber dann auch Teile davon, auch wenn es Kompromisse sind, dann aber umsetzen zu können, diese Macht zu haben, dann auch wirklich Gesetze zu gestalten. Natürlich muss der Bundestag sie beschließen, aber dann auch Dinge ins Gesetz zu schreiben, wo man sagt, das war mir schon immer wichtig und jetzt habe ich auch die Chance dazu. Das ist eine gute Kombination, wie ich finde. Mhm, aber sie ist auch anstrengend. Es ist ein Spagat, gar keine Frage.
Okay, weil wir haben zuweilen den Eindruck gehabt, dass Sie eine überzeugtere SPD-Chefin sind als eine Ministerin einer schwarz-roten Koalition. Hier 2 Beispiele allein aus dem ersten Regierungsjahr.
Wenn es nach der SPD und nach mir persönlich geht, fassen wir das Thema Arbeitszeit gar nicht erst an. Aber es steht im Koalitionsvertrag.
Was fehlt in dieser Bundesregierung, ich will das mal offen sagen, das ist ein Plan eigentlich, wo wollen wir in 20, 30 Jahren sein. Aber es ist wichtig, dass aus dem Wirtschaftsministerium eben auch diese Impulse kommen, dass wir wissen, welche Branche, welcher Standort soll geschützt werden.
Frau Baas, Opposition in der Regierung, das war eigentlich noch nie eine gute Idee. Warum machen Sie das?
Ich fand das gar nicht Opposition, sondern ich glaube, die Leute, wir reden ja über Reformen die ganze Zeit.
Ja, Sie haben gesagt, die Regierung hat keinen Plan als Mitglied einer Regierung. Sie haben sich distanziert, obwohl Sie eigentlich dazugehören.
Nein, ich habe einfach beschrieben, wie es tatsächlich ist. Also wir haben gerade wirklich im Land ein großes Problem. Uns brechen Arbeitsplätze weg, ganze Branchen brechen weg. Und wir sind ja im Moment dabei, deswegen haben wir jetzt für den 10.06. auch die Sozialpartner eingeladen, weil wir sagen, wir müssen uns doch auf irgendeinen Weg einigen. Welche Branchen müssen wir eigentlich jetzt stabilisieren? Wo müssen wir investieren? Wir haben 500 Milliarden, die wir investieren.
Wir werden darüber noch sprechen,
aber
Frau Maas.
Aber es ist wichtig, dass wir dann auch als Regierung...
Wird die Stimmung besser, wenn man so öffentlich übereinander spricht? Sie haben ja, Sie könnten ja die Ministerin auch intern kritisieren, ne? Sie haben das da öffentlich getan.
Ich trete nun mal öffentlich auf und ich kann ja nicht immer sagen, es ist alles toll in der Regierung, weil es stimmt ja nicht, es nehmen die Bürger ja wahr. So, wir müssen uns zusammenraufen, das will ich aber auch sagen. Und insofern nehme ich auch bei mir wahr, dass diese Streitigkeiten, die wir inhaltlich haben, dass wir sagen, ich will in die Richtung und die anderen sagen, ich will in die Richtung, überhaupt nichts bringen, sondern es zieht uns beide runter.
Haben Sie dann auch mit der Ministerin darüber mal geredet und nimmt man sich dann vor, okay, das machen wir jetzt nicht mehr?
Sag mal, die Frau Reiche macht auch jedes Mal Vorschläge zur Rente. Das ist auch nicht ihr Ressort. Also insofern könnte ich da jetzt auch sagen, warum macht sie das? Warum redet sie nicht mit mir darüber? Mhm. So, und insofern will ich aber sagen, es macht keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig öffentlich irgendwie sagen, wer was zu tun hat. Und das ist auch eine Erfahrung aus dem ersten Jahr, wo ich sage, das muss aufhören. Das sage ich auch ganz deutlich.
Sie wollen sich da alle am Riemen reißen?
Ja, vor allen Dingen will ich auch mittlerweile Zuversicht verbreiten, weil es bringt ja auch nichts, unser Land, wir haben ein starkes Land nach wie vor. Wir haben Branchen, die boomen, wir haben Branchen, die gerade unter Druck stehen. So, und es hilft das Jammern ja nicht, sondern wir müssen da rauskommen gemeinsam. Und da will ich auch gerne an mir arbeiten, dass ich sage, wir müssen einen gemeinsamen Plan entwickeln, wie wir die Wirtschaftsflaute in den Griff kriegen, dass wir in die Zukunft investieren. Weil ich war in Dortmund im Bürgerdialog jetzt in den letzten Tagen und die sagen mir ganz klar, sie wollen auch von uns wissen, wo geht die Reise hin? Insbesondere junge Leute wollen wissen, welchen Beruf soll ich denn jetzt ergreifen, wenn KI den vielleicht ersetzt? Mhm. Also die wollen einfach von uns als Regierung, von uns allen wissen, wo stehen wir eigentlich in den nächsten Jahren?
Ich will gerne aber nochmal das andere Beispiel, das wir gezeigt haben, nachfragen. Da haben Sie gesagt, war beim DGB, ist vielleicht auch eine Klientel, aber Sie haben gesagt, 8-Stunden-Tag will ich eigentlich nicht drangeben, muss ich aber, steht im Koalitionsvertrag. Finde ich selber auch nicht so gut. Ist das Überzeugungsarbeit?
Nein, ich sehe einfach, wir haben ja eine hohe Flexibilität. Die Frage ist, was soll damit erreicht werden? Holen wir damit die Wirtschaft aus der Flaute, wenn wir eine Stunde länger arbeiten? Und jetzt bin ich auch Ministerin und ich weiß, dass je länger die Arbeitstage sind, es zu vermehrten Arbeitsunfällen kommt. Ich habe die Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz bei mir im Haus. So, das heißt, diese Erkenntnisse kann ich ja nicht außer Acht lassen.
Aber warum haben Sie es denn im Koalitionsvertrag verhandelt, wenn Sie eigentlich...
In dem Koalitionsvertrag steht insofern, das vergessen immer alle, da steht drin, nicht gegen den Arbeitnehmer. Es soll keine Ausweitung geben, Ruhenszeiten bleiben nicht unangetastet und wir machen die Flexibilität, damit Familie und Beruf vereinbar ist. So, das sind harte Kriterien. So, und das Arbeitsschutzgesetz ist ja ein Schutzgesetz. Da, wo der 8-Stunden-Tag drin steht, ist eine Rahmen, den wir ja jetzt schon flexibel ausschöpfen können. Deswegen habe ich gesagt, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, weil wir heute schon 6 Tage in der Woche 48 Stunden arbeiten können. Das ist heute schon möglich.
Aber man merkt diesen Spagat, von dem Sie ja gerade selber gesprochen haben, zwischen der SPD-Chefin, die das durchsetzen will, und der Ministerin, die das muss. Wo merken Sie diesen Spagat am meisten?
Das merke ich in der Tat, weil man natürlich auch in der Kritik in der eigenen Partei, die ja sagt, wofür steht die SPD eigentlich, weil wir immer nur mit dem Kompromiss verbunden werden. So, und der Spagat ist, wie positioniere ich die SPD, dass die Wählerinnen und Wähler auch wieder sagen, das ist die Partei, die für mich, für mein Leben etwas politisch umsetzt, dass sie sich an dem Thema Arbeit wieder ausrichtet. Und auf der anderen Seite muss ich einen Kompromiss machen. So, und für mich ist der Spagat zu sagen, was will die SPD, wenn sie SPD pur ist? Und wie ist der Weg zum Kompromiss? Was bleibt von diesem 100% SPD, 50%, 60, 70 oder 80 in einem Kompromiss übrig? Das ist ein Spagat, der auch schwer immer zu vertreten ist, weil die Bürgerinnen und Bürger, die wollen wissen, wofür steht die SPD? So, und was kommt dann am Ende in Regierungszeiten auch für mich oder für das, was die SPD verspricht, auch raus?
Grenzen Sie sich vielleicht auch deshalb öffentlich ein bisschen oder gelegentlich von der Union ab, weil die SPD ihre eigene Partei inzwischen so winzig ist bei den letzten Landtagswahlergebnissen und Umfragen?
Da geht es mir gar nicht um Abgrenzung, aber wir sind unterschiedliche Parteien. Übrigens auch die CSU, die ja auch hin und wieder sagt, das geht mit mir nicht. Also ich glaube, das muss auch zugestanden sein, dass Parteivorsitzende, selbst wenn sie in Regierungsverantwortung sind, ja sagen dürfen, wofür sie als SPD oder als Partei stehen, wofür sie auch in der Regierung kämpfen. Also das gestehe ich übrigens auch den anderen beiden zu, die das ja auch machen. Und das muss auch deutlich werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen ja am Ende auch nach einer Regierungszeit oder bei einer neuen Wahl auch unterscheiden können, wen hätte ich denn lieber als Schwerpunkt? So, und deshalb muss ja beides möglich sein. Es darf nur nicht persönlich werden, wie ich immer sage, sondern der Streit muss um die Sache gehen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch erkennen können, worüber streiten die sich jetzt eigentlich? Ist das irgendwas Nebensächliches oder geht es da im Kern auch um meine Welt?
Wir würden gerne ein bisschen besser verstehen, wie Sie Ihre Partei genau sehen und wie Sie sie besser aufstellen wollen. Wir haben einen Fernsehbeitrag von 1993 gefunden, in dem eine junge SPD-Politikerin aus Duisburg-Nord ihre eigene Partei kritisiert. Und das war noch zu einer Zeit, als die SPD in NRW noch über 50% satte Mehrheiten hatte.
Also solche Ergebnisse machen einen natürlich sicher und man glaubt, bis solche Mehrheiten abgebaut sind, kann man sich Zeit lassen, man braucht nicht so viel Tour. Die Leute wählen uns eben, ne? Man wird dazu bequem. In den Sitzungen, wenn man so unter sich sitzt, dann beweint man sich gegenseitig, aber dann anschließend ist kein Resultat daraus. Also man geht nicht auf die Straße, man stellt sich nicht vor die Betriebe mit Infotischen, also solche Dinge fehlen dann.
Ich habe schon gesagt, die Mehrheiten waren damals andere, aber der Befund... Stimmt der immer noch?
Damals schon Revolutionärin, ja, stimmt immer noch.
Also Ihre Partei ist immer noch zu bequem?
Aber mittlerweile auch, weil wir in den Umfragen auch jetzt bei 12%, 13-12%.
Eben, eigentlich sind das auch schon eine große alarmierende Zahlen. Ja, ne? Da müsste man eigentlich nicht bequem sein.
Nein, eben. Darum geht es ja auch gar nicht, bequem zu sein. Sondern es geht darum, dass wir das, was wir in Gremien besprechen, tatsächlich, wir müssen wieder dahin mit den Leuten reden. Wir müssen vor die Werkstore. Insofern stimmt dieser Befund, weil wir auch nicht mehr als die Partei der Arbeit wahrgenommen werden. Aber genau für die wollen wir ja Politik machen und ich insbesondere mich darauf konzentrieren, dass wir die Wirtschaft muss wieder wachsen.
Aber wenn Sie sagen, verzeihen Sie, Frau Baas, wenn Sie sagen, wir müssen wieder raus, wir müssen vor die Werkstore, dann frage ich mich natürlich, wie lange hat die SPD regiert? Seit 1998, glaube ich, durchgehend bis auf einmal 4 Jahre nicht. Wieso hat das so eine Entwicklung genommen?
Also das war übrigens eine Zeit, als ich da gerade interviewt wurde, das war die Zeit, als die Agenda 2010 quasi in Kraft getreten ist.
Das war 1993, das war deutlich früher.
Ja, aber da fing die Diskussion ja schon an. Und insofern war das für mich so ein Moment, wo ich auch politisch aktiv geworden bin. Mhm. Weil das genau der Punkt ist, wofür die SPD kämpfen muss. Nämlich für die Leute, die am Ende ihren Arbeitsplatz verlieren. Wir sind jetzt wieder in der Situation und die SPD wird nicht als die Partei der Arbeit wahrgenommen.
Warum eigentlich nicht mehr?
Wir werden eher technokratisch wahrgenommen. Die Leute sagen, ihr kümmert euch nicht. Mir geht hier gerade der Arbeitsplatz verloren. Ich bin immer bei denen. Aber ich merke, dass wir zunehmend uns zurückziehen und nicht da sind. Das meine ich damit. Wir müssen wieder in den Dialog. Wir müssen auch klar machen, wofür wir stehen. Und das Thema Arbeit, wir haben uns vielleicht auch in der Vergangenheit um viele andere Themen gekümmert. Aber waren immer dann stark, wenn wir eine Perspektive hatten, wie sichern wir Arbeitsplätze, wie sichern wir Standorte. Wie nehmen wir Familienpolitik wahr? Haben meine Kinder noch eine Chance? Ist meine Wohnung bezahlbar? Habe ich einen guten Lohn, gute Arbeitsbedingungen?
Gut, aber im Moment verlieren ja gerade wieder Industriearbeitsplätze. Das Beispiel, wie wir gesehen haben, das war ThyssenKrupp 93, hat sehr viele Plätze abgebaut. Damals profitierten die Republikaner, heute verlieren wir wieder Industrieplätze, heute profitiert viel mehr die AfD. Wenn Sie in Ihrem Duisburg unterwegs sind, was sagen Ihnen die Leute, warum die AfD wählen?
Weil sie wütend sind auf die Politik allgemein. Und natürlich spielt die SPD da auch eine Rolle, weil sie sagen, ihr kämpft nicht mehr für uns. Also ihr kümmert euch um ganz vieles, aber mit Sicherheit nicht darum, dass mein Arbeitsplatz hier erhalten bleibt. Jetzt kann man das für Duisburg nicht sagen, weil die SPD da noch sehr gut verankert ist. Ich auch wirklich in allen Veranstaltungen unterwegs bin, insbesondere beim Stahl. Und wir ja auch eine Perspektive aufgemacht haben, indem wir gesagt haben, wir wollen die Stahlstandorte erhalten, wir wollen die Transformation schaffen Richtung Wasserstoff, wir wollen klimafreundlich produzieren. Das ist eine Zukunftsperspektive und die Beschäftigten haben das auch gut gefunden. Plötzlich gibt es wieder eine Diskussion, macht das überhaupt Sinn? So, und die wollen uns da an der Stelle auch kämpfen sehen. Und die sind wütend, weil sie sagen, ihr versprecht viel, ihr haltet es aber nicht ein. Mein Arbeitsplatz, ich habe hier auf Lohn verzichtet, ich habe auf Weihnachtsgeld verzichtet und trotzdem werden jetzt 11.000 Leute abgebaut. Mhm. Wo ist da euer Wort, dass ihr gesagt habt, der Standort bleibt hier und ich bleibe bei meinem Arbeitsplatz? Also die Enttäuschung mit Politik, die sich oft auch um andere Dinge kümmert, aber nicht konkret um das Leben der Menschen, ist sehr groß. Und da ist auch viel Wut. Und natürlich kommen auch die AfD mit einfachen Ideen um die Ecke. Das muss man auch sagen. Sie haben es auch ein Stück weit einfacher. Sie sind auch nicht in der Verantwortung. Und das will ich auch nicht, dass sie in Verantwortung kommen, weil sie Dinge versprechen, die, glaube ich, die Enttäuschung bei den Bürgerinnen und Bürgern, die gerade wütend sind, noch viel, viel größer machen würden.
Jetzt haben Sie viel vor. Es soll sich viel ändern. Die Leute sollen auch entlastet werden. Versprechen Sie denn den Leuten, dass Sie ganz sicher mehr Brutto vom Netto, andersrum, mehr Netto vom Brutto haben werden?
Das ist das Spannende, was wir jetzt in der Tat erreichen müssen. Im Moment liegen Reformen auf dem Tisch, wo die Bürgerinnen und Bürger erstmal den Eindruck haben, es wird für sie schwieriger, weil Zuzahlungen hinzukommen, ich sag mal, bei Gesundheit und Pflege. Aber auf der anderen Seite haben wir das Versprechen jetzt abgegeben, auch eine Einkommensteuerreform zu machen, die wirklich dauerhaft entlastet, also die wirklich mehr im Portemonnaie übrig lässt. So, und das müssen wir jetzt erreichen. Das ist ein großes Versprechen. Das haben wir in der Koalition jetzt gesagt. Zum 1.1.27 soll diese Steuerreform in Kraft treten.
Wie hoch soll die Entlastung sein, die man dann spüren könnte?
Also nach meinen Erwartungen müsste sie ja schon mindestens um die 500 Euro im Jahr dann auch sein. Also es muss schon auch ein Betrag sein, nicht 20 Euro im Jahr. Das wäre, glaube ich, zu wenig und würde auch nicht glaubwürdig sein.
Das ist interessant, weil der designierte Bundeskanzler damals, Friedrich Merz, der hier in der Sendung saß, den habe ich das auch gefragt und der hat sich das nicht getraut. Der hat gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich nicht versprechen, ob die Leute wirklich mehr Netto vom Brutto im Portemonnaie haben werden. Natürlich wird es Entlastung geben, auch bei der Einkommensteuer, aber es wird ja auch Belastung geben, weil ja auch der Sozialstaat womöglich reformiert werden muss. Und dann gleicht sich das vielleicht aus. Aber Sie trauen sich zu sagen, es wird so kommen.
Ansonsten brauchen wir keine machen. Ich sage das jetzt mal ganz deutlich. Wenn durch eine Steuerreform die kleinen und mittleren Einkommen nicht entlastet werden und auf der anderen Seite machen wir Sozialstaatsreformen, die am Ende die Belastung noch erhöhen, also dann macht dieses Versprechen, jetzt abzugeben, keinen Sinn. Und dann haben wir unsere Glaubwürdigkeit auch verloren. Also insofern werden wir jetzt hart daran arbeiten müssen, dieses Versprechen wirklich einzuhalten.
Mhm. Wenn wir gleich genauer darüber sprechen, wollen wir eine ganz kleine Schnellfragerunde machen? Trauen Sie Wolfgang Kubicki zu, die FDP zur Wiederauferstehung zu verhelfen?
Also wer ihn kennt, zumindest hat er sich das jetzt fest vorgenommen. Und ich würde ihm jetzt erstmal das Vertrauen geben, dass es tatsächlich schafft, die FDP wieder oder der FDP ein neues Profil zu geben. Ich kenne ihn ja noch, als er Vizepräsident war und ich Bundestagspräsidentin. Also wir haben inhaltlich oft weit auseinandergelegen. Aber ansonsten haben wir immer sehr gut zusammengearbeitet. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert.
Per Steinbrück hat gerne mit Helmut Schmidt Schach gespielt. Welches Brettspiel würden Sie gerne mit Gerhard Schröder spielen?
Mensch, ärgere dich nicht.
Und wer müsste gewinnen?
Ja, ich hoffe.
Frau Baas, Sie fahren leidenschaftlich gerne Motorrad. Folgt Ihnen eigentlich ein Begleitfahrzeug des BKA, wenn Sie mit Ihrer Harley unterwegs sind? Da sehen wir Sie.
Nee, da habe ich den Helm auf, erkennt mich eh keiner, da fahre ich dann alleine.
Die sind nicht dabei?
Nein.
Das erlauben die?
Ich frage nicht. Helm auf und los.
Okay, Sicherheitsstufe 1. Bin ich sehr toll.
Ich habe nicht die Sicherheitsstufe 1.
Okay.
Gott sei Dank.
Gehören Sie eigentlich zu diesen Motorradfahrerinnen, die beim Stau sich durch die Autoschlangen hindurchschlängeln?
Ja, das muss man, weil...
darf man noch nicht.
Nee, natürlich, wenn die Maschine heiß wird. Hilft mir ja nicht, ich muss Fahrtwind haben. Und insofern muss ich dann schon mal... Deswegen jeder Autofahrer bitte Platz machen, wenn Motorradfahrer kommen. Die müssen da durch.
Ich dachte, das sei nicht erlaubt.
Doch.
Okay.
Ich weiß es nicht, ehrlicherweise.
Wenn Sie das sagen, muss das
sein. Nein, aber das liegt wirklich daran, weil die Maschine im Stau heiß wird. Und nicht alle haben eine Luftkühlung. Und bevor eine Maschine anfängt zu brennen, sollte man gucken, dass man tatsächlich weiterkommen kann. Und man sollte sich dann Wege suchen.
Wie müssen wir uns vorstellen, wenn Bärbel Baas Weltmeisterschaft guckt? Nennen Sie drei Dinge, die dabei nicht fehlen dürfen.
Oh, also ich sag mal, so eine kleine Deutschlandfahne ist immer so irgendwie eingesteckt. Sie muss schon sein. Ne? Mhm. Dann habe ich auch meistens ein Trikot an. Wenn es gut läuft, das aktuelle. Manchmal sonst auch ein älteres Trikot. Also dieses letzte fand ich sehr schön. Von der Farbe her trage ich gerne. Und ein Bier gehört dazu. Das ist so.
Und sind Sie auch so eine, die andauernd mitkommentiert?
Ich bin vor allen Dingen auch gar keine Rudelguckerin. Ich gucke ehrlich ganz gerne so für mich alleine. Und dann kommentiere ich dann auch.
Auch als Arbeitsministerin, denn ich möchte fragen, Manuel Neuer ist in Fußballzusammenhängen mit 40 Jahren ein älterer Arbeitnehmer. Was sagen Sie als Arbeitsministerin? Ist der schon zu alt fürs deutsche Tor?
Also er ist ja leider jetzt wieder verletzt. Ich bin gespannt. Er war aber dann auf der anderen Seite immer auch ein Garant mit seiner Erfahrung. eines 40-jährigen Torhüters dann tatsächlich auch brenzliche Situationen zu meistern. Insofern muss man das abwarten. Ich hoffe, er wird wieder fit und kann der Mannschaft wirklich helfen.
Gut. Kehren wir zurück in den Arbeitsalltag der allermeisten Deutschen. Und wir haben es vorhin von Ihnen schon gehört, die SPD-Chefin möchte den 8-Stunden-Tag lieber nicht drangeben, den sie aber als Arbeitsministerin durchaus flexibler gestalten soll. Denn die Koalition hat eine wöchentliche Höchstarbeitszeit statt der täglichen vereinbart. Und das finden nicht alle besonders gut.
Mit Macht für die 8. Die Gewerkschaften lehnen die Pläne der Regierung, den 8-Stunden-Tag als Standard aufzuweichen, ab. Wir haben mit zwei Arbeitnehmerinnen aus Gastronomie und Pflege gesprochen, die die Pläne kritisch sehen.
Ich kann es mir persönlich für mich nicht vorstellen. Und ich weiß von Kollegen, aber auch von Freunden, die auch nicht aus der Gastronomie arbeiten, dass das schon Sorge macht.
Michaela Bittner arbeitet seit knapp 30 Jahren in Hotels an der Ostsee. Hier dreht sich alles um Gäste. Ein Saisongeschäft, das die Menschen, die hier arbeiten, oft an den Rand ihrer Kräfte bringt.
Ich glaube, nach spätestens 8 Stunden, was das jetzt, oder 10 Stunden, was das Gesetz hergibt, dann ist auch Luft aus.
Schon jetzt gibt es auch für die Gastronomie Ausnahmen. Die könnten nun zur Regel werden, fürchtet Michaela Bittner.
In so einem Bereich, wo ich jetzt arbeite, im größeren touristischen Bereich, ist es für mich ein Freibrief für den Arbeitgeber. Was heißt denn diese Flexibilität? Was bedeutet denn 12 Stunden? Soll ich jetzt wirklich im Sommer, wo ich doch eh schon die Belastung habe, weil viel mehr Gäste da sind und ich spüre nach 8 Stunden, dass mir die Beine und die Füße wehtun, nochmal eine Schippe drauflegen und im Winter, wenn dann hier alles hochgeklappt ist, soll ich dann gerne eigentlich gar nicht da sein oder nur 4 Stunden arbeiten und dann nach Hause geschickt werden?
Auf die Pläne der Regierung blicken auch Pflegekräfte der Berliner Charité mit Sorge. In ihrem Tarifvertrag ist festgeschrieben, maximal 8 Stunden dürfen sie in der Regel pro Schicht arbeiten. Mit dem neuen Gesetz könnten es nun 12 werden.
So ein 12-Stunden-Dienst ist mega anstrengend. Ich hatte das während Corona und man merkt einfach ab Stunde 9, ab Stunde 10, die Konzentration ist weg, man macht Fehler, die man sonst nicht gemacht hätte.
Für Gewerkschaftsmitglied Franziska Aurich muss die 8-Stunden-Grenze bleiben.
Wir haben den Schutz durch den Tarifvertrag, aber andere Kollegen, die mit mir im gleichen Betrieb arbeiten, die einfach ausgegliedert sind, bei denen wird es wahrscheinlich relativ schnell dann so gehen, dass die 12 Stunden am Stück arbeiten. Und das verschärft einfach noch mehr die Ungerechtigkeit, die wir sowieso schon gerade im Arbeitsleben haben.
Die Haltung der SPD in dieser Frage sorgt bei beiden Frauen für Unverständnis.
Mein Anspruch wäre, dass die SPD ja eigentlich jetzt dafür da ist, für die Beschäftigten, für die Arbeiten im Lande etwas zu tun. Und das machen sie damit nicht.
Die müssen die rote Karte zeigen, dafür stehen sie mit Rot. Wenn ich die Chance habe, in der Politik zu sitzen, muss ich mein Kreuz gerade kriegen.
So, bevor wir den Appell an die SPD-Ministerin weitergeben, begrüßen wir erstmal unsere beiden neuen Gäste, den Präsidenten des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Scholarik, und den Leiter des Hauptstadtbüros des Tagesspiegel, Daniel Friedrich Sturm. Schön, dass Sie beide da sind. Vielleicht erstmal die ökonomische Einschätzung. Warum ist es aus Ihrer Sicht womöglich sinnvoll, den 8-Stunden-Tag in die Mottenkiste zu packen, obwohl ja Pflegerinnen und Restaurantfachkraft sagen, sie packen das eigentlich nicht?
Also ich würde die Sorgen jetzt auch nicht vom Tisch wischen. Da muss man sicherlich genau auch hingucken, um welche Berufe es geht. Aber insgesamt findet halt ein Großteil einfach der Arbeit heute auch in projektbezogenen Kontexten statt. Also im Industrieunternehmen muss halt die neue Entwicklung, das neue Modell muss fertig sein, damit das nächste passieren kann. Oder selbst bei, denken Sie auch an Baustellen, es wäre doch mal schön, wenn die fertig werden. Und da muss es auch mal möglich sein, dass man flexibel ranklotzt, weil dann das nächste Gewerk in der nächsten Woche kommt. Und ich glaube, wir haben uns in diesem Land auch daran gewöhnt, dass die Dinge unglaublich lange dauern und das mal in die Hände spucken und sagen, wir kriegen jetzt in dieser Woche das fertig. Es geht hier nicht darum, wir müssen auch alle mehr arbeiten, würde ich auch sagen, aber hier geht es jetzt wirklich um die Flexibilisierung, dass man das nicht alles in ganz so starre Tage packt. Da bricht uns, glaube ich, kein Zahn aus der Krone, wenn wir da ein bisschen flexibler gehen. Das, was über dem steht und die Pflegerin und auch die Dame, die da in der Gastronomie arbeitet, die wollen doch auch, dass dieser Sozialstaat, dass die Rente weiterhin da ist, dass die Gesundheit abgesichert ist. Und damit das möglich ist, wir fahren auf eine Wand zu, damit das möglich bleibt, müssen wir uns alle ein bisschen bewegen. Und sozusagen zu sagen, bei der gleichen Wochenarbeitszeit mehr Flexibilität zu haben, all das, was Tarifverträge, Betriebsräte, das gibt's ja alles weiter. Also, dass wir jetzt sozusagen von auf einmal im Wilden Westen aufwachen, das ist, halte ich da nicht für möglich, sondern es ist ein Signal, dass wir hier mehr machen wollen.
Das wollen Sie auch. Sie wollen auch in die Hände spucken. Und wie wollen Sie denn trotzdem verhindern, dass ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin nicht gezwungen wird, mehr als 12 Stunden zu arbeiten?
Das geht durch Tarifbindung natürlich, gar keine Frage. Weil wir haben ja das gerade auch deutlich geworden, den Schutz, wenn es Betriebsräte im Unternehmen gibt, die das aushandeln, die auch darauf achten, dass das, was dann flexibel gestaltet wird, wenn man zum Beispiel dann auch Überstunden macht, dass die dann auch abgebaut werden oder auch ausgezahlt werden, was im Moment faktisch nicht der Fall ist. Wir leisten ja viel. 1,2 Milliarden Überstunden werden geleistet. Also man kann den Leuten jetzt nicht vorwerfen, sie würden zu wenig arbeiten. Die Hälfte davon werden nicht bezahlt, sind unbezahlt. Und deshalb werde ich darauf achten, gerade in den Bereichen, wo es keine Mitbestimmung gibt, keinen Tarifvertrag, wo die Menschen wirklich keinen Schutz haben, dass da darauf geachtet wird, dass es nicht gegen den Willen geht. Das geht.
Aber Sie sagen jetzt darauf achten, in Ihrem Gesetz wird das nicht festgelegt, ne?
Es ist die Frage, wie ich diese Kriterien festlege. Und deshalb arbeiten wir da gerade an diesem Entwurf, weil mir genau diese Bereiche wichtig sind. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, Familie und Beruf zu vereinbaren, wird es am Ende, wenn die Tage länger werden, wieder bei den Frauen hängen bleiben, die sich am Ende, weil sie ihre Familie damit nicht übereinkriegen, wieder aus der Arbeitstätigkeit zurückziehen. Wir haben nicht umsonst die höchste Teilzeitquote in ganz Europa. Das hat Gründe, weil die Bedingungen nicht stimmen. Und deshalb muss man halt bei einem neuen Wochenarbeitszeit, die man gestaltet, eben aufpassen, dass nicht wieder die Frauen die Leidtragenden in der ganzen Geschichte sind und vor allen Dingen, dass Menschen, die keine Mitbestimmung, keinen Betriebsrat haben, nicht ausgebeutet werden.
Ist interessant, weil im Koalitionsvertrag steht eigentlich als Werbung für die Aufweichung des 8-Stunden-Tages, dass es ja gerade eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf sein soll und dass Sie es deswegen auf die wöchentliche Höchstarbeitszeit setzen.
Ne? Ja, darauf werde ich auch Wert legen, dass genau das der Grund ist. Aber wenn ich einfach nur die Tage verlängere oder am Wochenende arbeiten lasse.
Ja, wie könnte das aussehen, dass Familien profitieren?
Wir haben ja einen Sozialpartnerdialog gehabt. Die sind zwar nicht zu einer gemeinsamen Lösung gekommen, aber da sind viele Beispiele genannt worden, wie man das machen kann. Also die meisten wünschen sich ja, wenn sie über eine Wochenarbeitszeit reden, 4-Tage-Woche, ja, 4 Tage arbeite ich ein bisschen länger, dann habe ich aber auch ein langes Wochenende. Das ist die Wunschvorstellung der Bürgerinnen und Bürger, wenn es über eine Wochenarbeitszeit geht. Die Realität ist aber eine andere. So, und deshalb, ich kann nur sagen, wir werden ein paar Beispiele formulieren, wo wir auch fixieren, dass das vereinbar ist mit Beruf und Familie. Wir werden das mit einer elektronischen Arbeitszeiterfassung ins Gesetz schreiben. Das heißt, es muss Arbeitszeit erfasst werden. Ansonsten kann ich eine solche Flexibilität nicht gewährleisten. Und wir werden sicherlich auch formulieren, dass es mit Tarifbindung und Mitbestimmung einhergehen muss, weil es ja auch nicht gegen den Arbeitnehmer gemacht werden darf.
Wird das funktionieren, Herr Sturm?
Das vermag ich nicht zu sagen, aber ich finde, die Politik und auch die Äußerung von Frau Baas, Sie haben ja auch gerade das Filmchen nochmal eingespielt, wo sie gesagt hat, dass sie das am liebsten gar nicht anfassen möchte, zeigen nochmal das Problem dieser Regierung und dieser Politik. Wenn die Arbeitsministerin, die dafür zuständig ist, sich so äußert, ist das ja eine Delegitimierung der eigenen Politik. Und ich wundere mich über die ganze Diskussion, denn diese Vereinbarung ist ja aus dem Koalitionsvertrag und der hat jetzt schon seinen ersten Geburtstag hinter sich. Der ist von April letzten Jahres. Die Regierung ist kurz davor, sozusagen in die zweite Hälfte zu gehen. Das wundert mich, dass wir diese Diskussion da haben. Aber es zeigt eben auch, dass die SPD im Grunde, ja, sie ist zu einer Bewahrerin des Status quo geworden. Das nehme ich nicht nur bei diesem Punkt wahr, sondern ganz allgemein. Und Frau Baas hat ja gerade eine ganz eklatant schreckliche Feststellung gemacht, wenn sie sagt, dass die SPD nicht mehr als die Partei der Arbeit wahrgenommen wird. Das ist ja eine dramatische Wahrnehmung und das ist ja leider auch so. Hinzu kommt, sie wird auch nicht als die Partei der Wirtschaft wahrgenommen. Nur 5% der Menschen sagen, die SPD hat eine Wirtschaftskompetenz. Und das Thema Wirtschaft ist nun mal für die meisten Menschen jetzt das wichtigste Thema. Deutschland befindet sich, Herr Schularek kann das viel besser darstellen als ich, im sechsten Jahr einer Stagnation. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt auf dem Niveau von 2019. Und die SPD wird als nicht wirtschaftskompetent wahrgenommen. Das ist natürlich dramatisch für eine SPD und führt eben dazu, dass man in einem Land wie Baden-Württemberg 5,5% holt.
Kann es was damit zu tun haben, Frau Baas, dass Sie auch Druck bekommen? Sie bekommen auch Druck von den Gewerkschaften. Die sind echt auf der Zinne. Die wollen wieder Demos machen. Und sogar Ihr eigenes Wahlkreisbüro, haben wir ein Foto, können wir einmal zeigen, wurde beschmiert und da wurden Sie als 8-Stunden-Killerin und Verräterin bezeichnet. Wer hat uns verraten? Haben Sie das unterschätzt?
Ich habe nochmal, das Thema ist in den Koalitionsvertrag gekommen, es war ein Kompromiss und wir haben dafür gesorgt, dass die Formulierung reinkommt, nicht gegen den Willen des Arbeitnehmers und es soll der Flexibilität von Familie und Beruf dienen. Und wir haben diese Flexibilität über Tarifverträge, wir können jetzt schon 6 Tage in der Woche 48 Stunden arbeiten. Und zu sagen, die Leute arbeiten alle noch zu wenig. Ich habe gerade die Zahlen geschildert. Die Fakten sind andere und die Menschen empfinden das anders. Und einfach zu sagen, wir arbeiten jetzt mal alle eine Stunde länger und die Wirtschaft wird angekurbelt, ist einfach nicht richtig. So, und ich habe darauf zu achten, nicht nur als SPD-Vorsitzende, sondern auch als Arbeitsministerin, dass die Leute hier vernünftige Arbeitsbedingungen haben und dass nicht 12, 13 Stundentage da rauskommen. Jeder weiß, dass wenn du Familie hast und Kinder, wie sollst du mehrere Tage am Stück bitte 12 Stunden arbeiten.
Aber
Wie willst du das mit Familie und Beruf vereinbaren?
Aber Frau Baas, gesamtgesellschaftlich arbeiten die Deutschen doch zu wenig.
Das stimmt überhaupt nicht. Wie kommen Sie da drauf?
Vergleichen Sie es doch mit anderen Ländern. Vergleichen Sie es doch mit unseren Nachbarländern. Vergleichen Sie es mit Griechenland.
Wir haben die höchste Erwerbsquote, die wir jemals hatten in diesem Land. Wir haben die höchste
Erwerbsquote von der Wochenarbeitszeit. Und wenn man das vergleicht, ist das ganz. Und da müssen wir uns gar nicht
mit
China oder den USA vergleichen. Wir vergleichen uns einfach mal mit der Schweiz oder Griechenland.
1,2 Milliarden Überstunden. Die Hälfte wird nicht bezahlt. Da können Sie doch nicht behaupten, es wird zu wenig gearbeitet in Deutschland.
Das Gute ist, dass wir einen Spezialisten auf diesem Gebiet im Studio haben. Arbeiten wir zu wenig?
Es ist in der Tat so, dass das Arbeitsvolumen in Deutschland stagniert bzw. jetzt rückläufig ist, einfach weil wir jetzt pro Jahr 1 Million Arbeitnehmer und Arbeitnehmern etwa in die Rente schicken. Das heißt, wir verlieren massiv an Arbeitskräften. Und deswegen habe ich gerade den Einwurf nicht so ganz verstanden. Natürlich, wenn wir wachsen wollen, wenn wir Potenzialwachstum heben wollen, also wenn wir die Chance haben wollen, aus dieser Krise rauszukommen, müssen wir da auch mehr Arbeit reinstecken. Das ist nicht der einzige Hebel, es ist nicht nur mehr Arbeit reinstecken, es ist vor allem die Arbeit, die wir haben, produktiver machen. Das ist mittellangfristig der größere Hebel. Aber wir haben jetzt akut das Problem, dass wir einfach ein Arbeitsvolumen verlieren. Und da müssen wir ran. Und das kann man machen über eine höhere Wochenarbeitszeit. Hier geht es ja wirklich nur um Flexibilisierung erstmal. Das ist, glaube ich, da sind moderne Arbeitsplätze einfach auch so, dass manchmal, dann ist halt mal 10 Stunden, am nächsten Tag 6. Also das sind so Dinge, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass wir, wenn wir im globalen Wettbewerb stehen, wenn wir darüber lange diskutieren, na gut, also dann müssen wir noch wirklich viel wärmer anziehen, was da alles kommt.
Bevor Sie antworten, Frau Baas, möchte ich Ihnen gerne was zeigen, denn der Satz, wir werden als Gesellschaft wieder mehr arbeiten müssen, stammt von keinem Geringeren als von Ihrem Co-Vorsitzenden. Den wollen wir uns mal kurz angucken, denn wir wollen heute über Reform sprechen und wenn man über die Reformen innerhalb der SPD spricht oder Reformvorhaben oder Willen und Ideen, dann kann man zuweilen den Eindruck haben, dass da zwei verschiedene Stimmen sprechen. Schauen wir uns an, was Lars Klingbeil im März bei der Bertelsmann Stiftung in seiner Rede gesagt hat. Hier ein paar Ausschnitte.
Wenn ich über grundlegende Veränderungen spreche, dann heißt das auch, wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen. Unsere Probleme auf dem Arbeitsmarkt sind doch offensichtlich. Zu hohe Teilzeitquoten, Anreize für frühes Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt und Transfersysteme, die Mehrarbeit teilweise sogar entwerten. Wir, und damit meine ich auch meine Partei, wir haben in den letzten Jahren ein System geschaffen, in dem es für viele Menschen sich immer weniger lohnt zu arbeiten oder in dem es sich kaum lohnt, mehr zu arbeiten.
Wer hat jetzt recht, Frau Baas? Sie sagen, wir müssen gar nicht mehr arbeiten. Er sagt, wir werden mehr arbeiten müssen.
Sie werden jetzt erstaunt sein, dass wir gar nicht auseinanderliegen. Die Babyboomer gehen jetzt in Rente und wir kennen die jetzigen Geburtenraten. Und wir verlieren in der Tat jetzt vom Volumen her Menschen, die das, wenn wir so weiterarbeiten wie bisher, haben wir zu wenige. Was er angesprochen hat, und die Rede haben wir ja miteinander besprochen, und das ist auch das, was ich immer sage, wir haben hier in diesem Land wahnsinnig viel Potenzial, was wir nicht nutzen. Wir haben eine hohe Teilzeitquote, weil die Strukturen für Frauen nicht stimmen, schaffen wir es bei für Frauen nicht, die mehr arbeiten wollen, dass sie mehr Stunden arbeiten. Wir haben hier sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund im Land, die, wenn wir die richtig integrieren, mit Qualifizierung und Sprachkursen in die Arbeit kriegen. Wir haben Menschen mit Behinderung, die gut qualifiziert sind, trotzdem arbeitslos sind, weil Arbeitgeber sie nicht einstellen. Und wir haben Menschen, die um die 50, 55, bei Frauen oft 55, bei Männern 57, wenn sie arbeitslos sind, obwohl sie gut qualifiziert sind, nicht eingestellt werden. Und wir haben demnächst KI. Das hat er auch gemeint. Und haben wir auch genauso besprochen. Und wir haben mittlerweile die Arbeitswelt durch KI. Man kann Produktivität auch durch Einsatz von KI ergänzen und auch heben. Und dieses Potenzial, das meint auch Lars Klingbeil, das müssen wir heben. Und das heißt, dass eben da, wo wir bisher Leute haben, die nicht das volle Volumen ausschöpfen, die müssen wir dazu bekommen, dass sie mehr arbeiten.
Aber man muss also doch mehr arbeiten. Ja. Nein, aber das muss ich mal festhalten, weil Sie haben vor der Einspielung gesagt, wir müssen nicht mehr arbeiten, und er hat genau das Gegenteil gesagt. Oder verstehe ich irgendwas nicht?
Diese Wochenarbeitszeit ist doch was anderes. Wir haben ein erwerbstätigen Potenzial im Land, was wir nicht heben, wollte ich damit sagen. Das heißt, dass damit wird dieses Land mehr arbeiten, wenn wir es endlich hinkriegen, ältere Beschäftigte länger in Arbeit zu halten. Das hat er auch gesagt. Wenn wir es endlich hinkriegen, dass Frauen Rahmenbedingungen haben, dass sie, wenn sie wollen, eben auch mehr arbeiten können, was sie im Moment nicht können. Und wir haben Menschen, die im Moment nicht auf dem Arbeit, weil eine Qualifizierung fehlt, weil wir manchmal auch drauf gucken, ob er jetzt 30 Zeugnisse mit hat, anstatt sie arbeiten zu lassen. Das ist ein Potenzial, das heben wir nicht.
So. Und weil das Sozialsystem vielleicht auch falsche Anreize setzt.
Natürlich, das kommt dazu. So, und da bin ich auch immer bereit zu sagen, dann habe ich ja mit der Grundsicherung auch schon begonnen. Und wir haben auch die ersten Maßnahmen. Wir werden auch ein zweites Paket noch machen.
Aber die Frühverrentung, die SPD ja durchgesetzt hat, ist ja inzwischen auch als Fehler erkannt. Das sagt ja auch die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, die das ja selbst damals durchgesetzt hat. Das ist ja inzwischen Konsens, dass das ein Riesenfehler war, die Rente mit 63.
Aber
und sehr teuer.
Wo werden Sie dann weiter ansetzen? Das hat ja Lars Klingbeil in seiner Rede auch gesagt. Er meint nicht nur die Grundsicherung. Als er gesprochen hat, war die Grundsicherung ja auch schon, das Bürgergeld schon reformiert. Ja. Er sagt den Satz, wir, und damit meine ich auch meine Partei, haben in den letzten Jahrzehnten ein System geschaffen, in dem es sich für viele Menschen immer weniger lohnt, mehr zu arbeiten. Sind Sie neben der Reform des Bürgergelds zu weiteren Reformen bereit, damit Leute nicht mehr sagen, es gibt hier eine Transferleistung, da eine Transferleistung, ich brauche ja gar nicht arbeiten, weil das könnte eventuell reichen.
Ja, aber das ist ja genau das Prinzip der Sozialstaatskommission, diese 26 Vorschläge, die wir da auf dem Tisch haben. Da geht es ja darum,
da gibt es um Bürokratieabbau, ne?
Ja, auch, aber es geht auch darum, Leistungen zusammenzulegen, zu pauschalieren und vor allen Dingen zu sagen, das wird sich dann auf der Strecke zeigen, aber erstmal war das nicht das Konzept der Kommission, sondern wir haben in der Tat ein System, dass Menschen sagen, bevor ich eine Stunde mehr arbeite und dadurch zum Beispiel Wohngeldansprüche verliere und meine Miete dann nicht zahlen kann, mache ich das nicht. Und deswegen steht da auch der Vorschlag drin, diese sogenannten Transferentzugsraten heißt das, zu verändern. Also diese Hinzuverdienstgrenzen massiv zu verändern, damit wirklich Arbeit sich wieder lohnt. Dass wenn ich eine Stunde mehr oder zwei Stunden, das ist auch übrigens ein Potenzial, was wir heben müssen, dass man einfach bei denen, die ja jetzt schon die sagen, bevor ich aus einem Sozialsystem rausfliege, arbeite ich lieber nicht mehr. Und das wollen wir mit dieser Sozialstaatskommission ändern. Also die Zuverdienstgrenzen verändern, staatliche, steuerfinanzierte Leistungen zusammenlegen, pauschalieren.
Und Sie schließen aber Leistungskürzungen nicht aus, habe ich Sie richtig verstanden?
Was meinen Sie mit Leistungskürzungen?
Ja,
ich frage das jetzt mal konkret.
Ja, das müssen Sie mir ja beantworten.
Nein, ich will Sie aus dem System raus haben, indem ich die Anreize für Arbeit stärker mache, indem ich Hinzuverdienstgrenzen verändere.
Geht das, Anreize für Arbeit zu schaffen, ohne Leistungen zu kürzen?
Naja, da hängt eine Menge dran. Wir haben ja ein Sozialsystem, ich glaube, unsere Kollegen vom IFO-Institut in München haben mal gezählt, die sind auf über 520 verschiedene Sozialleistungen gekommen, auf die man in Deutschland Anspruch haben kann. Da hat keiner den Überblick. Und so richtig der erste Schritt wäre erstmal zu sagen, wir entflechten dieses System und verstehen überhaupt, wer Anspruch auf was hat und wo diese Transferentzugsraten so besonders groß sind. Aber in der Tat muss man drüber nachdenken, ob sich mit diesen additiven, diesen zusätzlichen Leistungen, die zusammenkommen, ist man schnell dabei, dass man in Großstädten mehr mehrere tausend Euro im Monat brutto verdienen muss, damit es sich überhaupt lohnt, aus den Hilfen rauszugehen. Und das muss dann auch heißen, dass diese sehr großzügigen Sozialleistungen sozusagen in dieser Kombination auf den Prüfstand gehören. Und dann werden da auch Leistungskürzungen zugehören müssen. Ja, das sind Anreize, die Sinn machen natürlich.
Trauen Sie das der SPD zu? Auch noch mal eingedenk dessen, was Herr Lass-Klingbeil da gesagt hat, weil von ihm habe ich jetzt den Satz im Kopf, wir müssen diesen Status quo verändern. Und von Frau Baas hat man natürlich auch noch andere Sätze im Kopf, dass es menschenverachtend und zynisch sei, zum Beispiel den Sozialstaat als Ballast zu betrachten und dass sie keine Leistungskürzungen wollte. Ist das, ziehen die eigentlich an einem Strang?
Also ich habe da meine Zweifel. Die Philosophie von der Klingbeil-Rede schien mir doch sehr, sehr anders gewesen zu sein. Ich habe aber auch den Eindruck, dass diese Rede inzwischen verpufft ist. Sie ist vom März, jetzt haben wir Juni, es ist seither nichts geschehen. Und die SPD muss sich natürlich auch mal dann einig werden. Und das Problem in der SPD ist eben, dass da immer zwei verschiedene Denkschulen unterwegs sind. Frau Baas hat auf Druck der Union das Bürgergeld reformiert. Dann hat die führende Sozialpolitikerin im Bundestag von der SPD das kritisiert und hat gesagt, das sei populistischer Bullshit. Dann kommt die SPD-Fraktion im Winter wie Kai aus der Kiste mit einer Erbschaftssteuerreformvorschlag, wo die Länder von der SPD geführt gar nichts wissen. In Klammern, es war eine Ländersteuer. Jetzt gibt es ein Steuerkonzept vom DGB. Da hat sich der SPD-Parteichef und Finanzminister, der ja selbst eins entwickeln muss, natürlich noch nicht zu verhalten. Aus der Fraktion kommt da Zustimmung. Also das ist nicht kohärent oder weniger freundlich ausgedrückt. Da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Und jetzt ist diese Regierung aber gefragt. Und die Bundesregierung hat nicht nur das Recht zu regieren, sie hat jetzt auch die ganz verdammte Pflicht zu regieren. Und ich hoffe, es gibt vernünftige Reformvorschläge bis Mitte Juli.
Dann kommen wir doch mal zu einem, der in Ihrem Ressort liegt, nämlich zu der Rente. Da soll es eine Reform geben, die auch dringend nötig ist. Ich will nur einmal eine Zahl nennen, weil die Beiträge steigen werden. Schon 2028 könnte der Rentenbeitrag auf 19,9% steigen, was im Vergleich zu heute eine Mehrbelastung von 510 Euro für den Durchschnittsverdiener bedeuten würde. Das ist eine ganze Stange Geld. Frau Baas, ich muss mal Ihren Vorgänger im Amt, Franz Müntefering, zitieren, der dann immer gesagt hat, in Zusammenhängen von der Rente, da muss man kein Mathematiker sein, da reicht Volksschule Sauerland und wir wissen, wir müssen was machen. Was machen Sie?
Erstmal warte ich jetzt auf die Ergebnisse der Alterssicherungskommission. Und ich habe das auch gesagt, wenn die einen einvernehmlichen Beschluss vorlegen, dann werden wir den auch umsetzen.
Muss der einvernehmlich sein eigentlich?
Ja, wenn er nicht einvernehmlich ist, dann haben wir Diskussionsbedarf. Das wird so sein. Aber völlig klar ist, dass wir diese Rente reformieren müssen. Und zwar für alle Generationen. Das will ich ganz offen sagen. Und auf der anderen Seite habe ich eben jetzt rentennahe Jahrgänge, die jetzt in 5 bis 10 Jahren in Rente gehen. Die können schlecht noch irgendwas aufbauen über die anderen beiden Säulen. Wir wollen über alle drei Säulen gehen. Dennoch habe ich auch immer wieder den Vorschlag gemacht. Und dabei bleibe ich auch, dass wir ein einheitliches System in Zukunft brauchen. Das kann eine Generation brauchen, aber das haben viele andere Länder vor uns auch schon gemacht. Und wir werden uns das anschauen müssen. Frühverrentung ist ein Thema, was eine Rolle spielt. Ich möchte, dass die Leute so lange wie möglich gesund in der Arbeit bleiben. Das ist mein Ziel. Und ich möchte auch was tun für die, die sehr lange eingezahlt haben. Das sage ich auch ganz offen. Ich bin aber gespannt, was die Kommission in dem Bereich vorlegt.
Was heißt also, einheitliches System, haben Sie gerade gesagt?
Naja, eine Erwerbstätigenversicherung. Das ist ja das, was gerade auch diskutiert wird. Es werden die Beamten immer genannt, die Selbstständigen, die Abgeordneten. Alle tun so, wenn ich das sage, dass das übermorgen passiert, was nicht der Fall ist, sondern das wird eine lange Strecke sein, wenn man das möchte. Und es geht da auch nicht unbedingt immer um die lang- oder eine kurzfristige Finanzierung.
Also Sie meinen Sie auch,
es geht um ein gerechtes System.
Keine Berufsversorgungswerke mehr für Ärzte und etc.?
Das kann man nur machen, wenn man in der Tat mit Neuen beginnt. Ansonsten geht das nicht. Aber diese Zielbeschreibung finde ich erstmal richtig, dass man sagt, warum schaffen wir es nicht wie andere Länder? Es kann mir keiner erklären, warum es andere Länder schaffen, warum wir es nicht schaffen, ein einheitliches System zu finden.
Ich will gerne noch mal verstehen, wenn diese Kommission jetzt vorschlagen sollte, beispielsweise eine Rente mit 70, was wir wissen, was sie nicht wollen, aber werden sie es dann trotzdem übernehmen?
Ich sage, wenn es, weil dann wird ja in einem einvernehmlichen Beschluss, dann wird ja für jeden etwas dabei sein, um es mal kurz zu fassen. Mhm. So, und natürlich wird eine Rentenkommission jetzt nicht SPD pur vorschlagen, auch nicht CDU pur, sondern es muss ein Konstrukt sein, wo alle Generationen, insbesondere die, die noch gar nicht angefangen haben zu arbeiten, wissen, ob sie am Ende nach einem langen Arbeitsleben eine lebensstandardsichernde Rente haben werden. Über die drei Säulen, die wir haben. Das ist die gesetzliche Säule, das ist die Betriebsrentensäule und das ist die private Säule. So, und da erwarte ich jetzt einen Vorschlag, der für alle Bereiche was drin hat. Mhm. Und deshalb, wenn er dann einvernehmlich ist, ich sage deshalb einvernehmlich, weil natürlich auch da drei junge Abgeordnete drin sitzen aus der Koalition. Und deshalb glaube ich, wenn die das ein können, warum sollen wir dann dagegen sein?
Mhm. Jetzt gibt es heute, Herr Żolarik, auch einen Vorschlag vom Deutschen Gewerkschaftsbund von Frau Fahimi, die sagt, sie möchte gerne, dass eine Betriebsrente künftig verpflichtend sein soll für Unternehmen und Arbeitnehmer. Wie sinnvoll ist das?
Es gibt noch kein Konzept, was auf dem Tisch liegt. Mhm. Ich glaube, das ist bisher noch eine Idee. Das wird man sich angucken müssen. Grundsätzlich ist dieses Drei-Säulen-Modell natürlich schon grundsätzlich geeignet, auch um das Problem zu lösen, das wir haben. Aber der erste Satz für mich ist immer, das ist Schiffbruch auf Ansage. Wir reden darüber seit 30 Jahren. Und wären wir vor 30 Jahren in die Kapitaldeckung eingestiegen, dann hätten wir jetzt eher das Problem wie Norwegen, dass wir zu viel Geld auf den Aktienmärkten verdient haben. Und die gleichen Argumente, die damals falsch waren, werden heute wieder ins Feld geführt, um stärker kapitaldeckend zu arbeiten. Dass eine solche Kombination Sinn macht, dass die gesetzliche Rente, sozusagen die erste Säule, ich glaube, das pfeifen auch die Spatzen von den Dächern. Das wird eine Art Grundsicherung im Alter sein. Und alles darüber hinaus ist es ja heute schon so konzipiert. Alles darüber hinaus wird man auch für die verschiedenen Säulen machen müssen. Nur hätten wir da viel früher mit anfangen müssen. Und wir stehen jetzt sozusagen, wie Frau Baas ja auch richtig sagt, jetzt hat man die 30 Jahre verloren für die Babyboomer, die jetzt, also es ist ja, da ist nichts überraschend. Wir kamen die Geburtenzahlen, wir hatten die Demografie. Und dann sagt man jetzt, ach, jetzt gehen ja 1 Million pro Jahr in die Rente. Mann, jetzt hatten die gar keine Chance, was anzusparen. Jetzt müssen,
wie gerecht ist denn das also, eigentlich, dass die Babyboomer jetzt noch weggehen dann? Und die Jüngeren werden länger arbeiten?
Das ist glaube ich, an dieser ganzen Rentendebatte eine der größten sozusagen Ungerechtigkeiten, ist, dass wir immer wir diskutieren mit Ungleichheit zwischen den Renten. Dann sagst du immer, der berühmte Dachdecker, der nicht mit 62 und so weiter, der könnte natürlich auch noch die Disposition in seinem Betrieb machen bis 70, aber das wird dann immer verschwiegen. Aber dass wir die ganze Zeit diese Verteilung innerhalb der Rentengeneration diskutieren und sagen, Rente mit 70 wäre ungerecht für die, die schon so früh angefangen haben zu arbeiten. Aber darüber wird total vergessen, dass eine viel größere Ungerechtigkeit oder mindestens ebenso große Ungerechtigkeit die Generationenungerechtigkeit ist, nämlich die Umverteilung von jung nach alt, die wir gerade in diesem Land machen. Und vielleicht dazu eine Statistik, denn wir reden ja auch viel über den Haushalt und den müssen sie auch noch zusammenkriegen in den nächsten Wochen. Der Bund hatte im letzten Jahr Steuereinnahmen von knapp 400 Milliarden Euro. Also knapp 400 Milliarden Euro hatte der Bund als Steuereinnahmen und wir haben 120, 130 Milliarden. Also fast jeden dritten Euro, den der Bund als Steuereinnahmen hat, in Zuschüsse zum Rentensystem geschickt. Das ist ein Land, das nicht zukunftsorientiert ist, dass ein Drittel der Steuereinnahmen, ich sage mal im weitesten Sinne, eben nicht dahin gehen, wo das Wachstum von morgen ist, sondern die Versäumnisse dann der Vergangenheit, auch die politischen Versäumnisse, damit versucht zu stopfen. Mhm, mh.
Frau Baas.
Ich will nur einmal sagen, dass gemessen am BIP, an dem Wirtschaftswachstum, am Ende wir einen Bundeszuschuss haben, der bei 3% liegt, und zwar seit 1999. Der ist stabil. Also da wird auch viel, sag mal, miteinander verglichen, was nicht ganz richtig ist. Trotzdem sage ich, Sie haben recht, die Babyboomer.
Macht Ihnen gar keine Sorge?
Nein, natürlich.
Dass es immer wächst?
Aber dafür machen wir ja. Nein, also es wächst ja nicht immer, sondern wenn man das im. Das sage ich ja gerade, der Bundeszuschuss ist bei 3% seit 1999 im Vergleich zum BIP, zum Bruttoinlandsprodukt. Ja, das kann man nicht gut finden. Aber es ist so. Und es wird so getan, als würde jetzt alles zusammenbrechen wegen dem Bundeszuschuss bei der Rente. Trotzdem sage ich ja, wir müssen reformieren, weil das dauerhaft nicht möglich ist. Aber ich kann doch jetzt die Babyboomer nicht, denen kann ich doch jetzt nicht die Schuld geben, dass sie da sind und dass sie eine auskömmliche Rente haben. Die haben dafür eingezahlt. Ich kann denen doch jetzt nicht sagen, ihr seid schuld. Ich meine, ich kann das sagen, aber am Ende ist es eine Generation, da haben Sie recht, hätte man vielleicht vor, weiß ich nicht, 30 Jahren schon was anders entscheiden müssen politisch. Aber sie sind jetzt da. So, und ich kann denen doch jetzt nicht sagen, ich kürze dir mal, ihr seid jetzt kurz vor der Rente. Ihr habt auch eine Planungssicherheit verdient. Ihr habt da eingezahlt, das ist ja kein Almosen. So, und denen jetzt zu sagen, und das kürze ich jetzt aber runter, weil ihr einfach zu viele seid, das finde ich auch nicht gerecht. Übrigens will das auch kein junger Mensch, dass jetzt die Eltern irgendwie bestraft werden, die können da nichts für. So, und was wir aber hinkriegen müssen, ist, dass Frühverrentung aufhört, dass wir die Leute lange genug gesund in der Arbeit
später
halten.
Später in die Rente gehen, das können wir auch
dass wir
es ist so, eben auch 20 Jahre auch her, dass Herr Müntefering die Rente mit 67 durchgesetzt hat. Das ist 20 Jahre her, das war zum 1. Januar 2007. Da müsste jetzt eigentlich der nächste Schritt kommen und die Lebenserwartung ist seither gestiegen. Das wäre nur logisch und mit der Volksschule Sauerland, die Sie gerade zitiert haben, auch eigentlich nur ein konsequenter Schritt.
Was wäre der logische Schritt?
Natürlich die Lebensarbeitszeit an die Lebenserwartung stärker zu koppeln, ist doch klar.
Also die Rentenbezugsdauer ist um 5 Jahre gestiegen in den letzten 30 Jahren und das Renteneintrittsalter um 1 Jahr. Das kann nicht funktionieren, das wissen wir.
Ja, das mag sein. Ich habe da auch überhaupt kein Problem, das berechnen zu lassen. Übrigens wären wir dann heute, wenn wir nach Lebenserwartung damals gegangen wären, heute noch nicht bei 67, sondern viel später. Weil so schnell, wie die Rente mit 67 eingeführt ist, die Lebenserwartung nicht gestiegen. Nur mal
schnell,
von den Fakten.
Aber die Annäherung zieht sich über 20 Jahre. Also schnell.
Nur mal die Fakten einfach. Hätten wir damals, wären wir nach der Lebenserwartung, wären wir heute noch nicht bei 67, sondern bei 65, irgendwas. Ich will es nur einmal sagen. Und auf der anderen Seite ist die Lebenserwartung für Geringverdiener nicht gestiegen. Das ist auch Fakt so. Und deshalb, ich kann nicht einfach die Lebenserwartung erhöhen und verliere die aus dem Blick im Geringverdienerbereich, die hart arbeiten, deren Lebenserwartung, das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern so sind die Zahlen, die ist nicht gestiegen. So, und deshalb muss ich doch auch solche Menschen im Blick haben, die es nicht so lange können. Für die muss ich auch was finden. Ich muss in Prävention, ich muss in Reha investieren, damit ich die Leute lange genug in Arbeit halte, damit sie auch gesund in Rente gehen.
Das heißt, Sie wollen ein System mit verschiedenen Renteneintrittsaltern?
Nein, aber ich will nur einfach sagen, es hört sich alles, wir, die wir hier sitzen, müssen uns um die Rente keine Sorgen machen. Ich rede hier für Leute, für die setze ich mich ein. Da muss ich differenzieren können. Und ich muss denen doch auch eine Botschaft geben, dass sie ein Rentenalter gesund erreichen. Und dass sie dann vor allen Dingen, wenn sie da eingezahlt haben, auch davon leben können. So, und deshalb ist Rentenkommission und Rentenpolitik nicht ganz so einfach, weil wir hier, anders als vielleicht bei einer Gesundheitsreform oder einer Pflegereform, wir reden hier über Generationen, die auch eine Planbarkeit brauchen. Und das Ziel ist eine lebensstandardsichernde Rente über 3 Säulen. Und das ist hochkomplex und kompliziert. Und ich habe einfach auch die Menschen im Blick, die vielleicht nicht in tollen Jobs sind, die im Büro auch bis 70 arbeiten können, sondern ich habe auch die im Blick, die eben, und auch wenn sie immer die Augen rollen beim Dachdecker, die gibt es halt, ja.
Aber dann nehmen
es gibt
sie
den Straßenarbeiter, der bei 40 Grad auf der Baustelle, es gibt die, die Wechselschicht machen, die Nachtarbeit haben, das geht alles auf die Gesundheit, psychische Belastungen haben zugenommen. So, und dann ich will nur einmal sagen, mein Job ist auch, nicht nur darüber zu philosophieren, was alles theoretisch schön ist, sondern ich muss die Menschen im Blick haben.
Aber so haben Arbeitsminister vor Ihnen auch argumentiert und keiner hat seit Generationen auf die Jüngeren geschaut.
Natürlich gucke ich auch auf die Jüngeren. Das muss ja auch so sein, weil die am Ende, jede Generation ist, das ist ein Generationenvertrag, den ich ja auch nicht aufkündigen will. Aber jetzt, ich sag mal, wir haben jetzt in dieser Regierung diese Situation, dass wir hätten vielleicht vor 20 Jahren schon oder in, sag mal, vor 10 Jahren auch was hätten verändern sollen. Das haben wir uns politisch nicht getraut, seien wir doch mal ehrlich, weil es natürlich nicht einfach ist. Du legst dich immer mit einer Generation an am Ende. So, und
jetzt sind Sie
und
schon
das muss,
spät dran. Ne?
Nein, und es muss aber auch, ich glaube, ich bin da fest von überzeugt, das ist auch so, dass die Menschen schon bereit sind, auch was, aber sie sagen, es muss dann auch gerecht zugehen. Es kann nicht immer nur zulasten einer Gruppe gehen, sondern wir müssen, deswegen poche ich drauf, wenn wir in der Kommission ein einstimmiges Ergebnis haben, dass wir dann, da bin ich fest von überzeugt, auch das, was ich höre aus der Kommission, was da diskutiert wird und übrigens ernsthaft gerechnet und diskutiert wird, kann das ein guter Kompromiss für alle Generationen sein.
Okay, jetzt haben wir nur noch wenige Sekunden. Bis wann wollen Sie denn das präsentieren? die Ergebnisse?
Das entscheidet natürlich die Kommission. Wir haben die Kommission, also der Kanzler und ich, gebeten, auch schriftlich, dass sie vielleicht nicht bis 29. Brauchen, wenn das geht. Aber wir wollen,
sondern früher?
Wenn sie es hinbekommen, die diskutieren, sie sind jetzt auch in Klausuren, in der Endphase. Und ich kann durchaus sein, dass es auch schon Mitte Juni sein wird. Kann ich nicht vorhersehen, weil wir wollen die Kommission am Ende auch nicht unter Druck setzen. Aber ich würde mich freuen, wenn es natürlich auch früher klappt. Aber
Sie wollen bis vor der Sommerpause die Ergebnisse präsentieren oder zumindest Absichtserklärung?
Ja, das sowieso, weil die eigentliche Frist ist ja der 29. Aber wenn Sie etwas früher fertig werden, dann schadet das nicht. So, dass wir werden dann noch nicht in Gesetzgebung sein, aber wir werden Eckpunkte beschließen können, auf jeden Fall schon vor der Sommerpause. Das ist das Ziel.
Werden die Reformen vor der Sommerpause kommen?
Sie müssen kommen. Davon hängt die Zukunft dieses Landes ab und ehrlich gesagt auch ein Stück weit von Europa.
Würden Sie das auch sagen, damit es keinen Bing-Bang gibt, wie der Kanzler sagte, nämlich im Herbst bei den anderen Wahlen? Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Also ich glaube, der Druck jetzt zu liefern ist groß. Irgendwas muss passieren. Ob das jetzt wirklich ein Big Bang sein wird am Ende. Aber wenn zum Beispiel bei der Rente ein vernünftiger Kompromiss rauskommt, dann kann man vielleicht auch mit erhobenem Haupt in die Sommerpause gehen und sagen, man hat zumindest etwas geschafft.
Dann harren wir der Dinge und geben schnell rüber zu Ingo Zamperoni und den Tagesthemen. Ingo, was habt ihr vor?
Ja, wir blicken unter anderem auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten. Da hat es am Abend erstmals seit Wochen wieder iranische Raketenangriffe auf Israel gegeben. Was da genau passiert ist und was das zu bedeuten hat, das ist eines unserer Tagesthemen. Aber wir schauen natürlich auch noch auf die Sportnachricht des Tages, den ersten Grand-Slam-Sieg von Alexander Zverev in Paris. Das und mehr gleich bei uns.
Danke, Ingo. Schauen wir uns an. Ich habe mich herzlich zu bedanken für die Diskussion in der Runde und bei Ihnen fürs Interesse und zu Hause auch. In 4 Tagen beginnt die Weltmeisterschaft. Das heißt, wir werden hier eine Pause machen. Ich wünsche Ihnen eine tolle WM und einen schönen Sommer. Bis dahin.